Bei uns geht es weiter mit der Predigt. Und die, die heute zum ersten Mal da sind, ihr platzt hier richtig rein in eine kleine Predigtreihe. Wir haben schon drei Gottesdienste zu einem großen Überthema hinter uns. Wir beschäftigen uns zurzeit in fünf Predigten, in fünf Gottesdiensten über die Frage, was sind eigentlich die grundsätzlichen Dinge des christlichen Glaubens? Worum geht es eigentlich ganz grundsätzlich? Und als Rückblick für die, die da waren, als Erinnerung und als Anschluss für die, denen irgendwo was eine Predigt jetzt gefehlt hat oder die ja zum ersten Mal heute da sind, ein kleiner Rückblick. Beim ersten Gottesdienst hieß das Thema auf der Suche nach dem Glück. Und ich habe gesagt, das, was uns verbindet, so unterschiedlich wir sind mit unseren unterschiedlichsten Biografien, religiösen, kulturellen Hintergründen, das, was uns verbindet, ist, wir sind auf ganz individuelle Weise jeder für sich auf der Suche nach seinem persönlichen Glück. Ich glaube, das ist so. Und wir haben dabei bei diesem ersten Gottesdienst eine erste Entdeckung gemacht. Und diese erste Entdeckung war, Glück stellt sich nicht automatisch da ein, wo wir alles haben, was wir uns wünschen. Das ist vielleicht eine Momentaufnahme. Ein Grundgefühl, ein Grundlebensgefühl des Glücks hat, haben wir damals gesagt, eine erste Entdeckung, hat damit zu tun, dass wir persönlich für uns eine Antwort finden auf die religiöse Frage. Nach dem Woher, nach dem Wohin, nach dem Sinn des Lebens. Wer das für sich rauskriegt, bei dem stellt sich ein Grundgefühl des Glücks ein, war die These. Beim zweiten Gottesdienst haben wir dann gesprochen über den Sinn des Lebens und eine zweite Entdeckung gemacht, die ging so. Sinn, ähnlich wie das Glück, finden wir nicht da, wo wir alles reinpacken in unser Leben. Wir hatten so das Bild, ich habe so kleine Grafiken. Das ist übrigens irgendwie die letzte Folie oder so. Wir müssen da mal ganz zurück. Kannst du das noch machen, Kathi? Ja. Sinn finden wir nicht da, wo wir alles reinpacken ins Leben. Wir hatten da bei diesen Grafiken so das Bild vom Rummelplatz, wo was von einem zum anderen geht und überall neu den Sinn oder das Glück sucht. Sondern ganz im Gegenteil, nicht da, wo ich mir nehme, wo ich mir reinpacke, sondern da, wo es mir gelingt, mich an etwas zu verschenken, hinzugeben an etwas, das größer ist als wie ich selbst. Da finde ich Sinn. Wir hatten gesagt, vielleicht das Größte, was es in dieser Welt, in diesem Universum gibt, an das man sich hingeben kann, ist Gott. Oder wir hatten gesagt, ist der Schatz des Glaubens. Der Schatz des Glaubens. Das dritte Thema hieß Glaubenshindernisse. Denn wir haben die Entdeckung gemacht, dieser Schatz des Glaubens steht nicht einfach irgendwie so da. Sondern in so einem Gleichnis, das Jesus auch erzählt, dieser Schatz ist in einem Acker, er ist verborgen, er ist irgendwie zugeschüttet. Der Glauben, viele sagen, ich würde gerne glauben können, aber dann kam das Leben. Das hat was mit Verletzungen zu tun, mit Schuldgefühlen und das, worin Gott uns eigentlich geschaffen hat, dass wir als selbstbewusste Menschen durchs Leben gehen, im Reinen mit uns selbst, im Reinen mit den anderen, jedenfalls mit den meisten und irgendwie auch im Reinen mit Gott, das ist irgendwie angeknackst. Jeder von uns weiß etwas von den Brüchen des Lebens, dass die Dinge nicht einfach immer so laufen, wie wir sie uns wünschen oder vielleicht wie wir sie in der Bibel lesen und wie der Pastor es sagt und gerne hätte. So ist es nun mal nicht, oder? Jeder von uns weiß etwas davon. Von diesem Angeknackstsein. Wir haben gesagt, wie wäre das, wenn das heil werden könnte? Auch das mit Gott. Wir haben in dem Zusammenhang über Gottesbilder gesprochen und auch darüber, dass das ja eben gerade nicht so einfach ist. Jeder von uns hat sich so seine Gottesbilder gemacht und da gibt es vielleicht das Gottesbild des mahnenden Gottes, der dann, wenn ich ankomme mit den Scherben meines Lebens, wo man das Gefühl hat, der steht immer so da, ja, und sagt, so jetzt kommst du wieder an. Hab ich's dir nicht gleich gesagt? Und wir haben gesagt, es gibt ja nicht nur in der Bibel, übrigens auch im Koran, auch im Judentum, ein Bilderverbot, weil uns die Bilder, die wir uns gemacht haben, blockieren, Gott zu begegnen. Und dann gab es beim letzten Mal eine erste große Erzählung der Christenheit, die damit zu tun hat, wie Gott sich uns vorstellt, wie Gott sich wünscht, dass wir uns ein Bild von ihm machen. Gott setzt sozusagen von sich aus ein Bild. Und dieses Bild ist das Kind von Bethlehem, das Kind in der Krippe. Also wenn schon, sagt Gott, wenn ihr schon ein Bild euch von mir macht, dann so. In Schwachheit, in Liebe, in Demut, ein Kind in Windeln gewickelt. Das ist mein Bild. Das ist das Bild Gottes, was wir von ihm haben sollen. Weiß ich, ob Sie das schon mal gedacht haben, dass das Weihnachten ist, dass das eigentlich Weihnachten soll. Dass wir so über Gott denken, dass dieses Kind von Bethlehem, Jesus, das ist, wie Gott sich uns auf eine einzigartige Weise vorstellt. Und an der Stelle setzen wir heute wieder ein. Das Thema heute heißt Liebe und was Jesus und das Kreuz mit mir zu tun haben. Es geht heute um Gottes Love Story mit uns. Ein schönes Thema, ein tolles Thema. Ich freue mich auf die Predigt. Liebe ist, sagt nicht nur die Bibel, die stärkste Kraft dieser Welt. Liebe ist die stärkste Kraft dieser Welt. Und wenn wir hier über die elementaren Dinge des christlichen Glaubens sprechen, über das Grundsätzliche, und du mich fragen würdest, mit einem Satz gesagt, mal ganz einfach, worum geht's eigentlich im christlichen Glauben? Dann würde ich genau das sagen. Es geht um Liebe. Es geht um die Liebesgeschichte Gottes mit uns. Es geht um Jesus, denn er ist Gottes Liebeserklärung an dich und an dich, an jeden Einzelnen zu uns. Dass du merkst, dass das auch in der Bibel steht, was ich sage, und nicht so nett erfunden wird, muss man ja auch mal ein bisschen moderner erklären, ja. So, dass es wirklich so ist, habe ich hier einen Bibelvers mitgebracht und es gibt Leute, die fast nichts aus der Bibel kennen oder auswendig kennen, aber den Bibelvers kennen die meisten. Vielleicht noch das Vaterunser, vielleicht noch den Psalm 23, aber dann kommt schon das hier. Johannes Evangelium. Einer seiner Jünger, einer, der mit Jesus unterwegs war, schreibt, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Klammer auf, Jesus, Klammer zu, hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Die Gabe Gottes, das Geschenk von Jesus, hat zu tun mit seiner Liebe zu uns. Das ist die Motivation Gottes für Jesus. Das ist die Motivation Gottes für Weihnachten, für das Kind in der Krippe. Gottes Liebesgeschichte mit uns. Und darum soll es heute gehen. Die meisten Menschen denken, wenn sie an Jesus denken, gut, irgendwas weiß man ja, man ist ja so ein bisschen in der Schule gewesen und sagt, gut, das ist einer von diesen Religionsstiftern, da gibt es ja mehrere von. Mohammed hat den Islam gegründet und Abraham und Jakob, auf die geht das Judentum zurück. Buddha, Buddhismus, ja, und Jesus hat das Christentum gegründet. Jeder hat so seine spezielle Lehre, die haben alle Vor- und Nachteile, muss man mal gucken, was so zu einem passt. Wenn man sein Anhänger wird, muss man diese Lehre befolgen, aber unterm Strich, so Pi mal Daumen, sagen alle irgendwie das Gleiche. Viele Menschen denken so, dass es so ist und dass es Jesus einer von diesen Religionsstiftern ist. Ich sage heute, das ist nicht so. Jedenfalls steht es nicht so in der Bibel. Wer wissen will, wer Jesus wirklich ist, dem bleibt es nicht erspart, der muss sich mit der Bibel ein bisschen beschäftigen und nachlesen. Und in der Bibel gibt es Berichte, Zeugnisse über Jesus, wer Jesus ist, von Menschen, die ihn gekannt haben, wie sie es überliefert haben. Die Bibel ist das mit Abstand bestbezeugteste Buch, Dokument der Antike. Dass Jesus gelebt hat, ist besser im Blick auf Quantität und Qualität bezeugt als das Leben von Julius Caesar. Kein ernstzunehmender Historiker zweifelt heute daran, dass ein Mensch namens Jesus von Nazareth gelebt hat. Aber das nur nebenbei. Was lesen wir in der Bibel über Jesus? Die biblischen Berichte über Jesus haben einen Fokus, oder ich möchte sagen, einen roten Faden. Haben wir unterschiedliche Menschen, wir haben unterschiedliche Berichte, die haben alle so ihre Färbung, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, alle so ihre Sicht der Dinge, aber es gibt ganz klar einen roten Faden, einen Fokus. Und dieser Fokus heißt, was sie uns im Grunde klar machen wollen, über das, was sie da schreiben, ist, dieser Jesus von Nazareth ist der Sohn Gottes. Dieser Jesus von Nazareth, als Kind in der Krippe geboren, ist der Sohn Gottes. Das ist das, was sie uns sagen wollen. Und wer die Bibel auch nur einigermaßen unvoreingenommen liest, wird darauf stoßen, anders macht die Bibel keinen Sinn. Jesus von Nazareth ist der Sohn Gottes. Er ist Gott Mensch geworden. Und er ist sozusagen der Weg. Der Weg, nämlich Gottes zu uns, wie Gott zu uns kommt. Und schlussfolgernd auch der Weg, wie wir zu Gott kommen. Das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt nämlich ein zweites Missverständnis, das gesagt wird, das Christentum ist ja auch eine Buchreligion, wie das Judentum und wie der Islam. Wieder falsch. Genau genommen ist das Christentum keine Buchreligion, denn wir glauben nicht an ein Buch, sondern an eine Person. Um es mal ganz klar zu sagen, es geht nicht darum, an die Bibel zu glauben. Schon gar nicht geht es darum, an die Lehre der Kirche zu glauben, sondern Jesus zu folgen, seiner Spur. Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, muss ich denn jetzt alles glauben, was in der Bibel steht? 7 Tage, Jungfrauengeburt, was weiß ich. Sage ich immer, nee. Entspann dich. Entdecke Jesus, folge Jesus. Es reicht. Wir glauben nicht an ein Buch, wir glauben an eine Person, an Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob ihr noch bei mir seid. Schön und gut, denkt ihr, also im Geiste natürlich, schön und gut, denkst du, mag ja alles sein, seine Sicht der Dinge, das eine oder andere war neu vielleicht, aber was um alles in der Welt hat das mit mir zu tun? Was hat das mit uns zu tun? Das Thema heute heißt Liebe. Es geht um die Liebeserklärung Gottes zu uns. Und als Mensch, als Christ, als Seelsorger, als Pastor, weiß nicht, habe ich entdeckt, tief im Innern, nicht nur bei mir selbst, sondern auch mit Menschen, mit denen ich im Gespräch bin, tief im Innern wollen wir Menschen geliebt werden. Wir wollen geliebt werden. Jeder Mensch will geliebt werden. So sind wir angelegt. Wir wollen irgendwo im Reinen mit uns selbst sein, mit unseren Nächsten, mit Menschen und irgendwie auch mit Gott. Aber ich habe das vorhin am Anfang schon gesagt, so einfach ist das nicht. Wir wären gerne so, würden aufrecht durchs Leben gehen, positiv, ja, immer positiv drauf. Aber das Leben ist angeknackst. Das Leben hat uns angeknackst. Jeder von uns weiß von seinen Brüchen. Und weil wir mit diesem Angeknackstsein, weil wir es instinktiv spüren und damit fertig werden wollen, meinen wir, etwas dafür tun zu müssen oder auch nur etwas dafür tun zu können, dass uns die Menschen lieben, gut finden, bejahen, annehmen. Wir kämpfen um Anerkennung. Wir wollen erreichen, dass man uns liebt. Ich sag's euch, da werden Karrieren hochgezogen, da werden Doktortitel erworben, nur weil Menschen letztlich geliebt werden wollen. Autos gekauft, Prestigeobjekte. Wir wollen geliebt werden. Und diese Geschichte, wir wollen geliebt werden, wir wollen Anerkennung, übertragen wir instinktiv auf Gott. Wir meinen, dass wir irgendetwas tun können oder tun müssen oder tun sollen, um von Gott geliebt zu werden. Das ist die Strategie, die tief in uns Menschen drinsteckt. Und nach diesem Prinzip funktionieren die Religionen. Nach diesem Prinzip funktionieren die Religionen. Tu etwas, stimme Gott gnädig, kompensiere dein Angeknackstsein auf der steilen Treppe der Selbsterlösung. Sei moralisch anständig, erfüll deine religiösen Pflichten oder die Erwartungen deines Umfelds und so weiter. Und die Gottesvorstellung, die dahinter steckt, ist so ein kleinkarierter Erbsenzähler-Gott, so ein Buchhalter, der wie bei Penny die Treuepunkte zählt, jeden Tag. Ja. Jetzt kommt die dritte Überraschung. In diesem Sinne, in diesem Religionsverständnis ist das Christentum keine Religion. Jetzt haben wir gesagt, Jesus ist kein Religionsstifter. Es geht nicht darum, an die Bibel zu glauben. Es ist keine Buchreligion. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Der christliche Glaube ist keine Religion. Nicht in diesem Verständnis. Sondern er ist etwas anderes. Er ist fast das Gegenteil davon. Denn es geht nicht darum, dass mich das, was ich für Gott tue, vor Gott bestehen lässt. Dass das, was ich für ihn tue, mich beliebt macht bei ihm. Sondern das, was er für mich getan hat. Das, was er für mich ist, das ist die Botschaft des Evangeliums. Nicht du für ihn, sondern er für dich. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Es geht nicht um Religion. Es geht um Evangelium. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann von hinten. Das ist im Grunde das mit Jesus. In Cartoon verpackt. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Genial. Geniale Erklärung, finde ich, was Evangelium ist, worum es geht. Der Mensch, der sich verstiegen hat in seinem Selbsterlösungswahn, sich selbst oder Gott oder anderen irgendwas beweisen zu müssen, wird eingeholt von Gott und sagt, hallo Mensch, was machst du da oben? Komm runter. Ich bin da und bin dir begegnet. Auf Augenhöhe. Das ist die Geschichte mit Weihnachten. Wir sind miteinander im Reinen. Du bist bejaht. Du bist geliebt. Komm da runter. Religion heißt, jemand zeigt uns den beschwerlichen Weg zu Gott. Evangelium heißt, Jesus ist der Weg, auf dem Gott zu uns kommt, um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Von Mensch zu Mensch sozusagen. Hallo Mensch, komm runter von deinem hohen Ross, ich bin doch da. Ein Kollege von mir hat immer vom heruntergekommenen Gott gesprochen. Und da ist viel Wahres dran. Der Gott, der uns begegnet, das ist die Story mit Weihnachten. Aber es gibt in der Bibel noch einmal eine irritierende Zuspitzung im Blick auf diesen Gedanken. Gott steigt zu uns herab. Er begegnet uns von Mensch zu Mensch auf Augenhöhe. Und diese irritierende Zuspitzung ist die Sache mit dem Kreuz. Das Geheimnis, Jesus redet vom Geheimnis seines Sterbens und wir Theologen sagen, die Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Evangelium, sind nichts weiter als Kreuzesberichte, Passionsberichte mit einer etwas längeren Einleitung, wo es um Wunder geht und wie Jesus Menschen begegnet ist und was er alles gesagt hat und so weiter. Es ist eigentlich nur eine Einleitung. Die Zuspitzung, das Ziel, auf was alles zuläuft, ist die Sache mit dem Kreuz. Was hat es damit auf sich? Lese ich einen Abschnitt aus der Bibel. Wieder von Johannes, einem seiner Jünger. 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Das Kreuz ist das, worauf alles zuläuft. Ich will es erklären. Gott liebt uns, Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Wir sind geschaffen, gewollt und bejaht und geliebt. Es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Und er hat uns als freie, eigenständige Menschen geschaffen, nicht irgendwie als Marionetten, die nach seiner Pfeife tanzen müssen. Und zu dieser Freiheit, in der wir geschaffen sind, gehört auch, dass wir Gott den Rücken kehren können, dass wir uns von ihm abwenden können. Und Hand aufs Herz, davon haben wir zum Teil reichlich Gebrauch gemacht. Dennoch hat Gott uns nicht aufgegeben, auch wenn wir ihn aufgegeben haben. Damit das vielleicht noch ein bisschen praktischer wird, konkret in Fleisch und Blut gefüllt wird, habe ich gedacht, wir machen heute wieder ein kleines Interview und ich darf mal Tanja nach vorne bitten. Sie wollte ein bisschen erzählen aus ihrem Leben. Tanja, die meisten kennen dich. Viele wissen aber nicht, dass Tanja ist sozusagen ein Urgestein unserer Gemeinde. Die Jesus Friends Gemeinde Church Branch ist ja erst etwas über 10 Jahre alt. Tanja ist jemand aus der ersten Stunde, die ja mal von Anfang an mit dabei war. Und der erste Church Branch, der ja heute ganz anders aussieht als früher, hat bei euch zu Hause stattgefunden. In der Wohnung damals mit ein paar Leuten, mit ein paar Studenten oder Leuten in der Ausbildung. Tanja, was viele nicht wissen, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Achso, du brauchst ein Mikro. Ist das das hier, Hannes? Der Daumen geht hoch. Erzähl.
Ja, also bei mir gibt es keinen klassischen Zeitpunkt der Bekehrung, dass man sagen könnte, irgendwie so, das war der Tag, da bin ich zum Glauben gekommen. Ich bin eigentlich mit Gott groß geworden und wir sind regelmäßig zu den Gottesdiensten gegangen, wir haben gemeinsam gebetet, war für mich schon immer klar, dass es Gott irgendwie gibt. Ja, und wenn ich so einen Schwung einfach aus meinem Leben erzählen darf und euch anvertraue, könntet ihr vielleicht denken, na ja, christlicher Haushalt, wunderbar, die hat mit Sicherheit eine sehr behütete Kindheit gehabt. Aber dem war nicht so. Christlicher Haushalt ist das eine, aber ich muss sagen, ich habe eine recht schwierige Kindheit und Jugend gehabt. Ich komme aus einer Alkoholikerfamilie, habe familiäre Gewalt, Missbrauch erfahren, habe 5 Halbgeschwister, wobei ich dieses Halb nie sage, weil wir sind ganz und ich liebe meine Geschwister, als seien sie ganz. Eine meiner Schwestern sitzt dort. Ja, ich habe mich durch die Schule immer irgendwie durchgeschlängelt, habe das irgendwie immer hingekriegt. Ich war nachher ja relativ viel feiern, ziemlich früh auch und hatte auch einen recht hohen Männerverschleiß damals. Naja, fing dann irgendwann an, auch Drogen zu nehmen, habe viel gekifft, wie das so ist. Habe mich tätowieren lassen, dachte mir, naja, super. Gehört halt irgendwie auch zum Leben dazu und teilweise eben eher so die verkehrten Freunde gehabt. Ja, und mein Tattoo war dann so, dass ich mir dachte, okay, ich mache mir da so ein zeitloses Zeichen hinten drauf, das nennt man Tribal. Und dann hatte ich das da drauf und dann gucke ich in den Spiegel und dann ist das so ein Dämon. Also, ja.
Wir haben das mitgebracht, weil das nachher noch was zu tun hat mit dem zweiten Teil des Interviews. Sieht man das?
Ich hoffe, man kann das so ein bisschen erkennen. Schlecht wahrscheinlich, ne? Irgendwie? Weiß ich nicht. Nun gut. Auf jeden Fall gucke ich in den Spiegel und dann sehe ich da so von der Seite irgendwie solche Zähne, die runterhängen und so Flügel und einen langen Schwanz hinten. Und habe ich gedacht, oh Gott, super, jetzt hast du hier noch so einen Dämon hinten drauf gesetzt. Und naja, gefühlt habe ich irgendwie gottlos gelebt über einen langen Zeitraum. Aber ich muss sagen, ich war ohne Gott definitiv in der Zeit. Ich habe auch viel Mist gebaut. Aber Gott war immer mit mir.
Tanja, vielen Dank für den ersten Einblick. Dein Leben hat eine spannende Wendung noch genommen. Davon hören wir gleich. Die hat auch damit nochmal was zu tun. Ja. Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Er hat uns in Freiheit geschaffen und wir haben von dieser Freiheit reichlich Gebrauch gemacht. Haben wir von Tanja gerade auch gehört. So ist es nun mal, oder? Und Hand aufs Herz, wir haben Gott ignoriert, so getan, als gäbe es ihn nicht und haben uns letztlich davon selbst von der Quelle des Lebens abgeschnitten. Wir denken, oder der Gedanke könnte zumindest aufkommen, eigentlich müsste Gott jetzt mindestens enttäuscht, vielleicht sogar sehr zornig auf uns sein. Und wir haben dieses Gefühl, diesen Bruch irgendwie wieder in Ordnung bringen zu müssen. Sühne zu leisten, Treuepunkte zu sammeln. Aber instinktiv spüren wir, das geht nicht. Wir strampeln uns ab. Die Leiter, die wir hochklettern wollen, ist zu hoch, zu wackelig. Jetzt passiert Folgendes. Am Kreuz passiert Folgendes, das ist ein wichtiger Punkt. Was passiert eigentlich am Kreuz? Was hat das Kreuz damit zu tun? Am Kreuz passiert, dass Gott den Sündermenschen, der eigentlich nicht geliebt werden kann, dennoch nicht aufhört zu lieben, weil er uns liebt. Hört Gott nicht auf, uns zu lieben. Und an dieser Liebe wird sein Zorn zum Schmerz. Und aus dem Schmerz um den Menschen, den Gott liebt, bricht seine Liebe aufs Neue hervor. Nicht als eine Güte, als sei alles nicht so schlimm gewesen und wäre ja nichts gewesen, sondern als eine echte, als eine wahre Liebe, die auch die Unmöglichkeit auf sich nimmt, den Menschen zu lieben, wie er ist. Dich zu lieben, wie du bist, mit einem ganzen Rucksack, mit einer ganzen Geschichte. Und an seinem einzig geliebten Sohn zerreißt sich Gott selbst und bringt seine Liebe zu uns Menschen endgültig und auf einzigartige Weise zum Ziel. Das ist das, was für uns Christen das Kreuz bedeutet. Dass Gottes Liebe gesiegt hat, dass Gottes Liebe stärker ist, stärker als unsere Gottlosigkeit, stärker als unsere Ignoranz, stärker als unsere Sünde und Lieblosigkeit. Am Kreuz siegt die Liebe. Und es passiert Versöhnung und Neuanfang. Also nach der ersten großen Erzählung der Christenheit, Weihnachten, Gott kommt zu uns, ist Ostern mit Kreuz und Auferstehung die zweite große Erzählung. Gott bringt seine Liebe zu uns Menschen auf einzigartige Weise, auf unverbrüchliche Weise zum Ziel. Ich möchte an der Stelle nochmal zwei Textstellen vorlesen, dass ihr merkt, dass das wirklich so in der Bibel steht. Als erstes Römerbrief 3, 24 und 25. Alle Menschen sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott sie ursprünglich geschaffen hatte. Aber ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott die Menschen vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Und noch einmal Apostel Paulus, 2. Korintherbrief 5, 19 und 21. So lautet die Botschaft. In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie ihnen nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er unter uns verkünden. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Das ist der Wendepunkt des Kreuzes. Die Reformatoren, heute ist übrigens Reformationssonntag, haben an dieser Stelle vom fröhlichen Tausch gesprochen. Christus an unserer Statt und wir an seiner Statt. Der fröhliche Tausch. Tanja, jetzt bin ich gespannt auf Teil 2. Der entscheidende Wendepunkt deines Lebens wieder, weiß ich, zu Gott zurückzufinden. Wie war das? Erzähl.
Ja, also nach meinem Abi, tatsächlich, ich habe Abi gemacht mit dem ganzen Kram, habe ich dann so pseudomäßig, ja, danke Steffi, habe ich dann erstmal so pseudomäßig studiert. Ja, nicht wirklich. Ich habe eigentlich die Zeit genutzt, nichts zu machen. Gar nichts machen. Ja gut, ich habe ein bisschen rumgejobbt, weil ich sag mal, das ganze Feiern und kostet ja auch alles irgendwie Geld. Und irgendwann kam dann so der Zeitpunkt, dass ich gedacht habe, so geht das einfach nicht weiter. Ich muss eine Ausbildung machen. Und dann dachte ich mir, gut, machst du irgendwas Kaufmännisches? Dann bin ich bei der Bank gelandet. Verdient man halt gut Geld. Wollte ich nie machen, da hatte ich nie Bock drauf. Naja, und dann in der Berufsschule habe ich dann da einen neuen Typen kennengelernt. Und gut, war jetzt nicht so, ja, nicht so mein Typ, aber mal gucken, wie es wird, wie es halt immer so ist. Naja, und dann war ich mit dem zusammen und dann haben wir zusammen einen Film geguckt, Im Auftrag des Teufels. Vielleicht kennt ihr den ja, das ist der mit Keanu Reeves und Al Pacino. Und eigentlich die Hälfte des Films habe ich eigentlich nur rumgeheult, weil ich gedacht habe, irgendwie so ist mein Leben und ich muss was ändern. Und ja, habe dann gesagt, okay, ich muss einfach mal wieder in die Kirche gehen. Ich habe wieder angefangen zu beten. Ich habe meine verstaubte Bibel mal wieder rausgeholt, einfach mal wieder ein bisschen rumgeblättert. Habe mich dann in Jesus Friends angeschlossen. Da startete das gerade. Das war halt, passte irgendwie so, fügte sich so. Ich habe mich entschieden, mich von bestimmten Freunden zu trennen und ja, entschieden, weniger Drogen zu nehmen. Ja, das war so vor circa 15 Jahren ungefähr. Und seitdem, sag ich mal, seit diesen 15 Jahren gab es unfassbar viele Auf und Abs. Also es ist nicht so, dass es irgendwie, dass man denkt, supi, jetzt finde ich den Weg zu Gott und es geht nur alles steil bergauf. Heute bin ich mit diesem Typen, den ich da kennengelernt habe, verheiratet und der sitzt da und wir haben zwei Kinder und ja, die Frage ist das Kreuz. Was hat eigentlich das Kreuz mit dieser ganzen Geschichte irgendwie zu tun? Jesus ist am Kreuz für mich gestorben und für den ganzen Mist, den ich verbockt habe in meinem Leben und ohne Jesus stände ich heute einfach nicht hier. Und auch bei all dem Schlechten, was in meinem Leben passiert ist, hilft er mir beim Tragen. Das kann ich echt so sagen. Und ich kann alles auf ihn werfen. Ich kann alles auf das Kreuz werfen. Und das Kreuz ist für mich ein Symbol der absoluten Gnade und Befreiung. Und ich habe mich dann auch entschieden, dieses blöde Tattoo irgendwie übertätowieren zu lassen. Und ja, das ist...
Haben wir jetzt nochmal dabei?
Das haben wir jetzt auch nochmal dabei.
Das ist schon so irgendwie.
Also hier unten in dieser großen Rosenblüte, da steckt halt dieser Dämon drin. Und das habe ich halt übertätowieren lassen mit einem Holzkreuz und mit Rosen und Dornen. Und das die Dornen stehen für das Leid in meinem Leben, das Leid der Welt, das Leid, was Menschen einem antun. Und die große Rose steht für das Alte, für das Vergängliche. Und die Knospe steht für das Neue und das Kommende, was im Leben passiert.
Vielen Dank, Tanja. Das ist ja nicht so einfach. Also da gibt es noch eine Menge gäbe es noch viel dazu zu erzählen natürlich, aber es ist nicht so einfach, Dinge auch zu erzählen, wie unser Leben oft aussieht und was Jesus da gemacht hat. Und ja, vielen Dank für den kleinen Einblick.
Gerne.
Ja. Wir wollen jetzt zusammen Abendmahl feiern. Und als Zeichen, als Möglichkeit für denjenigen, der möchte, wieder anzudocken. Ja, anzudocken an Gott. Vielleicht ein bisschen ähnlich, wie Tanja das erzählt hat. Ich glaube das wirklich. Gott hat, egal welches Leben wir leben, wie weit wir uns von Gott wegfühlen, Gott hat uns nicht aufgegeben. Und wir können jederzeit diesen Wendepunkt machen und zu ihm sagen, zu uns sagt, hallo Mensch, wir sagen, hallo, hier bin ich wieder. Amen.